Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Guten Morgen, jawohl. Es ist doch immer wieder ein Highlight, auf der Bühne zu stehen. Man kriegt so viel Applaus. Also wenn du mal auf die Bühne willst, es gibt ja mehrere Varianten. Moderator, du kannst die Bühne putzen, während die anderen singen oder predigen oder keine Ahnung, oder die Flipchart hinstellen, irgendwie sowas. Dann bist du auch auf der Bühne. Schön! Wir starten heute in eine neue Serie und die hat etwas mit meinem Lieblingsbibelvers zu tun. Das hat mich sehr gefreut. Weil ich habe auch 3 Jahre lang an den René hingeredet und gesagt, wir müssen mal eine Serie machen über diesen Vers. Johannes 3, Vers 16, deutsche Version. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der Vers berührt mich persönlich sehr, hat auch was mit meiner Geschichte als Christ zu tun, dazu aber am Ende mehr. Und heute geht es um das Thema Gott. Ist ein kleines, einfaches Thema. Der René, immer wenn er nicht da ist, ja, gibt er mir die kleinen, einfachen Themen. In 35 Minuten abschließend über das Thema Gott zu sprechen. Und habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, Herausforderung angenommen, ich mache es in 34 Minuten. 33,5 habe ich noch, okay. Ranhalten. Und er lässt euch grüßen, auch die Ilana. Sie gründen gerade in den USA ein ICF. Ja, in Dallas, soweit ich weiß. Ich verwechsel immer Denver und Dallas. Keine Ahnung, wo die Städte sind. Jedenfalls überm Teich. Und sie nehmen an einer Weiterbildungskonferenz teil. In Denver ist es. Danke, Olli. Super. Und sie nehmen an einer Weiterbildung auch teil. So, ihr wisst, wo sie sind. Und ich bin heute da und habe das Vergnügen mit uns allen, über Gott zu reden. Jetzt habe ich mir überlegt, ich kann ja viel sagen, auch über die Serie, aber ich mag es mal mit diesem Bild hier zusammenfassen. Das ist wie in einer Kochsendung, wir haben schon was Kleines vorbereitet. Nämlich, wir haben Gott vorbereitet. Und das ist der Ausdruck von Johannes 3, Vers 16. Gott sendet seinen Sohn auf unsere Ebene. Gott wird menschlich in Jesus, sagt dieser Vers. Und es geht darum, dass du diese Liebe von Gott in Jesus erlebst und erkennst, in dein Herz lässt und es dann aber bitteschön an dein Umfeld unbedingt weitergibst. Das ist die Vision dieser Serie, die wir heute beginnen und die 4 Wochen lang dauert. Jetzt bin ich wieder drin im Videopodcast. Okay, darüber reden wir an Weihnachten oder beginnend mit der Ladies Lounge bereits. Hast du Möglichkeiten, um dein Umfeld mit dieser Liebe von Gott, von Jesus bekannt zu machen? Wir haben einen Gospelchor da im Dezember. Wir haben andere Ideen da. Und Leute sind offen an Weihnachten über Gott und sich selber irgendwie nachzudenken. Irgendwie ist es auch alles ein bisschen kitschig. Jeder ist auch gestresst. Aber es sind alles Möglichkeiten, um deine Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, Haustiere mitzubringen in die Kirche, dass sie Jesus kennenlernen. Und in dieser Serie schauen wir uns das an, was es heißt, diese Liebe weiterzugeben, ganz praktisch im Alltag. So freu dich auf die nächsten Sonntage. Es wird wirklich alltagsnah und ganz praktisch werden. So, Luft holen. Genau. Gott, der Begriff Gott. Milliarden von Menschen gebrauchen den, oder? In jeder Kultur gibt es irgendetwas, was als Gott bezeichnet wird oder diesen Namen Gott. Und nachdem ich tatsächlich nicht in 34 Minuten über Gott abschließend reden kann, dachte ich, ich frage euch mal, was ihr so über Gott denkt. Gut, dass ich ab und zu ins Fitnessstudio gehe. Ja. Gott, Was denkt ihr über Gott?
Vater.
Vater. Vater. Schöpfer. Allmächtig. Bibel, oder? Ach, Liebe. Jetzt habe ich Bibel hingeschrieben. Also Bibel ist schon weg. Heilig. Versorger. Schreibe gleich meinem Vater dazu. So habe ich das jedenfalls erlebt. Und mein Vater hat die Beute heimgebracht. Noch zwei? Wie?
Leid.
Leid? Ach, Licht. Ja. Leid. Gott leid. Also Gott macht nicht dick, keine Sorge. Ha. Ich dachte ehrlich, in der Vorbereitung für heute, Jesus kommt als allererstes. Aber vielleicht hätte man dazu in den ersten Stock gehen müssen zu den Kindern. Die haben nämlich dort ihre Celebration. Und dann wäre es auf jeden Fall Jesus wahrscheinlich als allererster gekommen. Aber gut, ist okay. Jesus. Na, interessant. Manche übersetzen ja auch G-O-T-T, guter Opa, total taub. Hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich verstehe nicht, ich höre nicht, ich sehe nicht. Warum an etwas glauben, was es vielleicht gar nicht gibt? Und die Wissenschaft hat sich darüber auch Gedanken gemacht. Ich habe euch ein sehr gutes Video dazu mitgebracht. Das schauen wir uns jetzt kurz an. Was glaubst du? Bist du ein Theist-Christ? Tee trinken, Kerzenlicht und Bibel lesen? Oder bist du ein Atheist heute Morgen? Oder sagst du, ja, weiß nicht so genau, Skeptiker? Dann gibt es da noch viel mehr Glaubenshaltungen. Es gibt auch Egoisten, die glauben an sich selber. Es gibt Agnostiker, die glauben, ja, die Existenz Gottes lässt sich weder beweisen, noch lässt sich beweisen, dass es ihn nicht gibt. Ja. Dann gibt es noch Tarnkappen-Menschen, das sind die Christen, die eigentlich gar nicht an Gott glauben, aber Teil einer Kirche sind, weil sie Teil der Gemeinschaft sein wollen. Und dann gibt es die, nenne ich die U-Boot-Christen, tauchen sonntags auf. Unter der Woche sind sie dann keine Christen, also es merkt jedenfalls niemand. Und am Sonntag tauchen sie dann wieder auf, die U-Boot-Christen. So, sie leben eigentlich Alltagsatheismus. Du merkst gar nicht, dass sie an Jesus glauben im Alltag von Montag bis Samstag. Und dann gibt es ganz religiöse Menschen, die würden sogar fanatisch werden und andere Menschen, bis dahin, dass sie andere Menschen von ihrer Überzeugung überzeugen wollen und sogar umbringen. Das sind dann die Fanatiker. So, schau mal an, was es da für eine Bandbreite gibt. Und alle sagen, irgendwie habe ich eine Einstellung oder eine Haltung oder eine Meinung zu diesem GOTT-Ding. Das finde ich sehr interessant. Und Gott, vielleicht sagst du, ja, sowas habe ich gar nicht in meinem Leben. Und viele würden auch gar nicht das als Gott bezeichnen. Aber ich glaube, wir haben alle etwas in unserem Leben, was uns Sicherheit, Geborgenheit, Anerkennung und Sinn gibt. Ich glaube, das hat jeder Mensch. Und die Sachen sind auch kein Luxus, weil wir brauchen Sicherheit, Geborgenheit, Anerkennung und auch Sinn. Dinge wie dein Gehalt, dein Auto, elektronische Geräte, mein iPhone spinnt, ich stelle schon den Antrag zu Hause, meine Frau sitzt in Reihe 1, ich brauche jetzt bald wirklich ein neues. Ich sage schon länger zu ihr, aber es funktioniert nicht. Oder ein Dach über dem Kopf oder auch Beziehungen wie Familie, Freunde oder ein Partner fürs Leben. Die Dinge sind alles kein Luxus. Wir brauchen das, um eben Sicherheit, Geborgenheit, Anerkennung und auch Sinn zu haben. Auch Hobbys oder ein Ehrenamt, all diese Dinge und diese Vielfalt, die es gibt, es ist ein unglaublich, also unkontrollierter Markt. Manche Branchen sind ja kontrolliert und reguliert, aber diese Sache mit diesem Gott-Thema ist fast wie in der Finanzbranche, also ziemlich unreguliert. Als Ex-Banker darf ich das sagen. Und so war es damals auch in Athen. Da mag ich euch mitnehmen in diese Stadt, eine Metropole. Und da gab es einen, der Paulus, der hat ganz, ganz viele Bücher auch im zweiten Teil der Bibel geschrieben, im Neuen Testament. Und der hat Gott so richtig erlebt. Also der ist zwar religiös aufgewachsen, hatte sein Gottesbild und für ihn war alles in Ordnung, aber dann hat er Jesus erlebt. Und das ist was anderes. Wenn du, also bei Jesus wird dieses GOTT-Ding auf einmal persönlich. Und er hat ihn erlebt und Jesus hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Bis dato hat er Christen verfolgt, weil er gesagt hat, das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und es war wirklich ein intellektueller Typ und er hat es gut gemeint, aber er hat Leute verfolgt für seinen Glauben, für sein Gottesbild. Das ist krass. Also er war wirklich ein Fanatiker und Jesus begegnet ihm und sein Leben ist umgekrempelt. Und Jesus ist ganz anders, als seine religiöse Ziehung es ihm gesagt hat. Jesus ist ihm begegnet und wirklich eine Herzensveränderung hat er erlebt. Und er hat gesagt, und jetzt muss ich rausgehen in die Welt. Er hat Kirchen gegründet, Missionsreisen unternommen. Also wirklich ein aktiver Mensch. Sieht hier auf dem Bild ein bisschen alt aus. Aber der war wirklich agil und wirklich unternehmerisch da unterwegs. Und hat Sachen gemacht für Jesus. Unglaublich. Und er hat gesagt, ich habe die Quelle der Liebe kennengelernt und jetzt will und muss ich das meinen Leuten in der Umgebung wirklich davon erzählen, weil es wäre egoistisch, es für mich zu behalten. Und dann geht er nach Athen und zu der damaligen Zeit gab es jetzt nicht Hinduismus, auch den Islam noch nicht, 50 Jahre nach Christus, sondern es gab Mysterienkulte, es gab die Gnosis und die Stoiker und vor allem die Philosophie natürlich, Griechenland, Athen. Und die Athener, sagt man, sie hatten eine Lieblingsbeschäftigung. Wie, weißt du, da in der Maria-Hilfer-Straße auf und ab gehen und über Gott und die Welt zu philosophieren, das war denen ihr Hobby, ihr Lebensinhalt. Die waren interessiert und dann sind neue Leute in die Stadt gekommen, auch Paulus. Und dann wollten sie von ihm wissen, du redest da irgendwas und bist da unterwegs, hast was Neues dabei. Und das fanden sie sehr, sehr interessant. Aber Paulus geht durch Athen durch und er sieht die ganzen Statuen und Bilder und hört diesen Menschen zu, was sie reden. Und er ist ärgerlich. Er ist richtig verärgert. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17. Während Paulus nun in Athen auf die beiden, also seine zwei Freunde, wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Also das hat er auch eben alles gewusst als Jude. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten, glaubt er könnte uns etwas beibringen? Und das ist interessant. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dann sagst, ja, ich glaube an diesen Jesus, wie die Leute auf dich reagieren. Ist jetzt auch nichts Neues unter der Sonne. Und diese Statuen und all das, das hat ihn richtig verärgert. Aber was war er denn dann? War er jetzt schon wieder ein Fanatiker? Hat er denn kein Herz für die Schönheit und Vielfalt der Religionen und Philosophien oder Weltanschauungen? Ist er jetzt von einem Extrem dann ins andere gekippt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Paulus, was ihn nervt, was ihn ärgert, ist die Tatsache, dass Menschen, egal ob es Denkprodukte sind oder materielle Produkte, zu ihrem Gott machen. Weil das, was wir schaffen, ist doch immer kleiner als wir selber. Verstehst du? Das, was ich erreichen kann, das, was ich denken kann, das, was ich mir bauen kann, ist doch immer kleiner als ich selber. Und die Dinge halten wir doch fest und die halten doch uns nicht. So, was trägt wirklich im Leben, in diesem und nach dem Tod? Was trägt wirklich? Das ärgert den Paulus. Der sagt, haben die nicht so viel Grips im Schädel, dass ihre ganzen Philosophien und Theorien und Theologien immer kleiner sind als sie selber und dass es eigentlich um ihn geht, weil er hat was Neues geschafft. Er ist von den Toten auferstanden, sagt Paulus. Und dann lachen die sich wirklich einen Ast ab und sagen, der ist völlig verrückt. Und sie nehmen ihn mit auf den Areopag. Ich war da mal vor ein paar Jahren in Griechenland im Urlaub in Athen. Und der Areopag war das damalige Gerichtsgebäude. Heute hast du da nur noch eine Felsenplatte. Ich weiß nicht, warum das Gebäude nicht mehr da ist. Ist ja auch schon eine Weile her, 50 nach Christus. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, die wir da lesen. Im Weiteren, und es stört den Paulus nicht, er geht da mit, er wird richtig mitgezerrt, sagen, jetzt rede mal, sag mal, was du glaubst. Und dann sagt er, da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging, Klammer auf, verärgert und genervt, Klammer zu, und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, zufällig bin ich ja da, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch jetzt. Der ist echt gut. Schau, du kannst als Christ, ist für alle, die sich als Christen bezeichnen heute Morgen, du kannst durch deinen Alltag gehen, durch dein Leben gehen und Leute kritisieren oder als U-Boot-Christ, gut, dann fällt es nicht auf, aber und Leute kritisieren ständig. Oder auf alles immer ganz einfache Fragen haben, weil die Antwort lautet ja immer Jesus. So, das ist nicht attraktiv. So überleg dir einfach, so wie wir uns als Kirche das auch überlegen. Natürlich machen wir uns Gedanken, wie können wir die Liebe von Jesus nach Wien raustragen. Wir nutzen die Weihnachtszeit, wir schaffen Angebote, die sehr viel Zeit, Mitarbeiterressourcen, Energie, Kraft kosten und Geld auch noch. So, und das ist es uns wert, damit Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und Paulus knüpft da an, einen Altar für den unbekannten Gott. Und ich glaube das zutiefst. So viele Menschen, mit denen ich in Wien Kontakt habe, die haben auch in ihrem Herzen einen Altar für den unbekannten Gott. Die sind immer noch auf der Suche nach etwas, was im Leben trägt, weil dein Auto, wenn es am nächsten Baum hängt, trägt nicht mehr. Dein Aussehen, deine Schönheit, was ist, wenn du krank bist? Deine Familie, was ist, wenn sie zerbricht? Deine elektronischen Geräte, wie mein iPhone, was ist, wenn es nicht mehr so gut funktioniert? So, das sind, was machst du in Krisenzeiten? Und der Paulus sagt, denkt dann über euer Leben nach, wenn es euch gut geht. Was trägt wirklich? Und dann legt er los und die Predigt hat es wirklich in sich. Also so viele Verse wurden im ICF noch nie vorgelesen, behaupte ich. Also bist du ready? Jetzt kommt die Predigt von Paulus vor den Ratsmitgliedern in Athen. Okay, let's go. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr, über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Es ist brillant. Merkt ihr den Link zur Philosophie? Unglaublich. Jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann, Jesus, über die ganze Menschheit Gericht halten und über alles ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Jetzt wird's gut. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, so zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris, und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Krass. Es ist eine Predigt in der Predigt gewesen. So, die Reaktion der Menschen. Damals wie heute, in deinem und in meinem Umfeld, auf diese Message hier, ist immer die gleiche. Drei unterschiedliche Reaktionen gibt es. Die einen lachen sich ein Loch ins Knie und denken, ja, gut, lieber Christ, du mit deinen Jesuslatschen und mit deinem Strickpulli, mit deiner Gitarre in der Hand, denn jeder Christ, guter Christ ist ein Gitarrist. Für dich mag das passen, aber überleg dir mal, was du glaubst, oder? Das ist nicht nachvollziehbar. Die zweite Gruppe, das waren die Skeptiker. Die sagen, ja, oder die, vielleicht hat er recht, dieser Paulus, auch in deinem und meinem Umfeld, ja, vielleicht ist da ja was dran. Jetzt schaue ich mal, wie du so lebst, wie du so mit Konflikten umgehst, wie du über deine Familie erzählst, über deine Ehe. Jetzt schaue ich mal, redest du mit dem Chef oder auch mit den anderen über den Chef? Ist ja auch ein beliebtes Hobby in unseren Firmen. Wie lebst du als Christ? So Skeptiker, die schauen dann dein und mein Leben relativ genau an. Und die dritte Gruppe, das sind die Interessierten, die gesagt haben, okay, das leuchtet ein, das hat mein Herz berührt. Ich treffe eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Und es war dann dieser Dionysius, ein Mann mit einer hohen Position, Mitglied des Stadtrats. Da kannst auch mal belächelt werden dann für deinen Glauben, denke ich. Damaris, keine Ahnung, wer sie war. Vielleicht eine Geschäftsfrau auf der Maria-Hilfer-Straße. Vielleicht eine Schauspielerin. Vielleicht eine ganz gewöhnliche Frau. Vielleicht eine mit sozialem Engagement. Vielleicht eine Mutter von 2, 3, 4 Kindern, weiß nicht, was damals üblich war, keine Ahnung. I don't know. Und sie entscheiden sich, dem, was Paulus sagt, Glauben zu schenken. Und sie sagen, ja, ich will an diesen Jesus glauben. Und du hast immer diese dreifache Reaktion. Und ich glaube, dass wir uns auch wirklich entscheiden können und sollten. Wenn du willst, dass dein Umfeld Interesse hat an Jesus, diesen Jesus kennenzulernen, wenn du willst, dass sie auch Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung und Sinn erleben durch die Beziehung mit Jesus und nicht durch Dinge, die uns umgeben, dann leb so auch unter der Woche, dass es einen Unterschied macht. Einer hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Scheiß. Vielleicht hast du heute Morgen noch nicht gefrühstückt und jetzt hörst du sowas. Aber da ist schon viel dran, weil auf immer da, wo ich Kompromisse in meinem Leben mache, da erlebe ich Jesus nicht. Da lebe ich im Kompromiss. Da denke ich mir, ja, ein neues iPhone gibt mir auch Anerkennung, weißt du? Nicht nur Jesus. Ja? Und das sind die Punkte. Und ich lade dich ein, zu überlegen, wie viel Prozent Hingabe hast du gemeint, als du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben gehört dir ganz. Wie viel Prozent hast du gemeint? Und das Abenteuer mit Jesus, das volle Paket, kommt dann raus und zum Tragen auch im Alltag, wenn du rausgehst aus deinen Kompromissen. Dann, glaube ich, erlebst du Jesus immer mehr. Am Anfang ist es ein Verlustgeschäft, so empfinde ich das. Ich verzichte auf was, weil Jesus das eigentlich nicht will. Und dann hänge ich mich da an Jesus so dran und denke mir, ja, von dir will ich alles haben, was ich brauche. Und dann ist es am Anfang erstmal ein Verzicht, aber es kommt so viel mehr zurück. Einfach eine andere Qualität, auch in deinem Christsein. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gewundert, warum die Aussagen in der Bibel in deinem Leben eigentlich nicht passieren. Jesus hatte ja vor allem ein Problem mit denen, die gesagt haben, ich glaube an dich. Die in Kompromissen gelebt haben. Und er ging auf Menschen zu, die ganz weit von ihm weg waren. Die einen Altar für den unbekannten Gott in ihrem Herzen haben. Und es gibt eine Person im ICF, die ist jetzt heute Morgen nicht da, aber heute Abend, die hat sich auch auf den Weg gemacht, erstmal ohne Jesus und dann mit Jesus, und das sehen wir jetzt.
Ich bin der Alex, ich bin 27 und bin Psychologe, ich arbeite auf der Uni. Ich bin halt einfach dumm gewesen und halt einfach abgedriftet. So, ich mache, was mich freut, wann es mich freut, wie es mich freut. Und das hat aber halt einfach zu zwei Dingen geführt. Am Ende einmal halt seelische Zerstörung auf kurz oder lang, nämlich halt Abhängigkeiten, Süchte, Depressionen, Wut, einfach Unfreiheit. Also ich habe mich so gebunden gefühlt dann irgendwann. Und auf der anderen Seite so eine völlige Orientierungslosigkeit, was halt einfach kein richtig und kein falsch gibt. Das heißt, es gibt einfach kein nichts, woran man sich orientieren kann, und das führt dann zu einer sehr großen Dunkelheit, weil eigentlich alles erlaubt ist und das heißt auch, es ist alles egal, und das dann zur Verzweiflung am Ende. Und da war eben dieser Punkt, wo ich mir dachte, es ist so, wenn es keinen Gott gibt und keine Richtung gibt, dann ist es wirklich egal. Also wenn man es zu Ende denkt, ist es wirklich egal, und dann ist es auch egal, ob ich weiterlebe oder nicht. Also dann kann ich quasi jetzt im Hedonismus dahinleben, so quasi, damit ich schaue, dass mir gut geht, so gut es geht, und sobald es schlechter wird, kann ich mich ja umbringen. Ist ja eh wurscht. Und quasi, ich habe das so zu Ende gedacht, dann habe ich gedacht, bam, das ist wirklich dunkel. Also es ist echt hoffnungslos. Das war so der Get Free, da war so dieser Turning Point. Das war dann so, dass ich zum Get Free Day geschleift wurde von meinem lieben Bruder Herz, was eine sehr gute Entscheidung war. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, ich gehe jetzt, also es war so die Frage, ganz oder gar nicht mit Gott, und dazwischen macht keinen Sinn und funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich gehe jetzt ganz mit Gott. Ich bin einfach gehorsam in jedem Bereich, wo es mir nur irgendwie einfällt, wo ich gehört habe, dass Jesus im Laufe der Jahre zu mir geredet hat, wo ich einfach weiß, okay, keine Mädelsgeschichten, keine Drogen, also das habe ich vorher dann eh nicht mehr gemacht, aber auch irgendwie so das exzessive Fortgehen, kein Rauchen, keine okkulten Einflüsse, so alles, wo ich weiß, eigentlich sollte ich es nicht machen, aber ich habe es doch gemacht. Und da habe ich einfach gesagt, okay, passt, jetzt mache ich es mal radikal. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann bin ich auch weg. Und wenn ich dann zum Schluss komme, dass es nicht ist, dann ist es halt nicht, aber ich kann mich nicht beklagen, wenn ich es nie probiert habe.
Ein Lächeln sagt auch viel. Schau, ich weiß nicht, was ist deine Geschichte. Vielleicht ist sie ganz anders wie von Paulus. Ganz anders wie vom Alex, was du gehört hast. Was ich bei der Alex-Story gut finde, ist, er hat gesagt, er hat die Dinge durchdacht. Und das ist, wenn du dich dann entscheiden solltest, an Jesus zu glauben, nicht verboten, weiterhin auch nachzudenken. Es ist gut, sich Gedanken zu machen, zu reflektieren, aber da dann auch Jesus immer mit reinzunehmen. So, ich weiß nicht, was ist deine Geschichte? Wo stehst du heute Morgen? Sagst du, ja, das ist schon alles ein bisschen komisch, das mit dem Jesus, das ist auch ein bisschen lächerlich, das Etikett Christ will ich mir eher nicht anhaften. Oder sagst du, ja, es klingt interessant, ich bin unterwegs, ich habe noch Fragen. So, dann hoffe ich, die Kirche hier ist ein Ort, wo du Fragen loswerden kannst, wo du auch unterwegs sein kannst und wo es Menschen gibt, die diese Fragen auch aushalten. Oder sagst du, nein, es hat mich berührt, ich will diesen Jesus heute in mein Leben einladen, ich will mit ihm leben, wie Dionysius, wie eine Damaris. Dann kannst du das so machen, einfach durch ein Gebet, was ich jetzt gleich sprechen werde. Ich bete es vor und du kannst es einfach für dich im Herzen mitbeten. Und es läuft darauf hinaus, dass du dann sagst, okay, ab heute will ich mit Jesus leben. Ich entscheide mich als Christ zu leben und ich entdecke jetzt, was das eigentlich heißt. Du musst nicht alles vorher wissen, um ganze Sachen mit Jesus machen zu können. Gott stellt sich zum ersten Mal in der Bibel, also der Gott der Christenheit und auch der Juden, er stellt sich zum ersten Mal in der Bibel im Buch Moses vor und er wird gefragt von Moses, ja, was soll ich den anderen eigentlich sagen, wie du heißt? Hast du einen Namen? Hugo, Egon, Tina, sonst irgendwas? Sagt er, ich bin, der ich sein werde. Ich bin, der ich sein werde. Das heißt, wenn man sich entscheidet, mit Jesus zu leben, wird er dir zeigen, wer er ist und dass er Gott ist. Im Gehen, mit Jesus unterwegs sein, passiert diese Erkenntnis. Meine Frau und ich, wir haben dieses Ich bin, der ich sein werde, haben wir uns hier in die Eheringe eingraviert. Weil es immer wieder Lebenssituationen gibt, weißt du, und ohne Jesus will ich da nicht durch müssen. Nicht wir haben eine Krise, aber in unseren Familien oder in unserem Umfeld, es gibt immer wieder größere Herausforderungen. Wir haben auch Herausforderungen, aber ohne diesen Jesus, ohne dieses Ich bin bei euch und ich zeige euch, wer ich bin, möchte ich nicht leben. Und ich habe die Entscheidung getroffen, als ich 14 Jahre alt war. Es war ein einfaches Gebet. Ich wurde gefragt von einem, warum glaubst du eigentlich, dass Gott dich lieb hat, dass er dich liebt? Und dann wusste ich keine Antwort, keine Ahnung warum. Wie soll ich das jetzt erklären? Und dann hat er Johannes 3, Vers 16 zitiert. Denn so sehr hat Gott dich, Thorsten, geliebt, dass er Jesus gab, damit, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Und dieses ewige Leben beginnt schon in diesem Leben. Das kannst du auspacken wie ein Geschenk. Immer mehr, immer größer. Und dich nie damit zufrieden geben, wer Jesus eigentlich ist. Es war ein einfaches Gebet an der Bettkante. 3 Minuten. Und als ich Amen gesprochen habe, war es wie so, wenn jemand so eine warme Flüssigkeit in mein Herz gießt. Später wusste ich dann, dass es mit Schnaps auch geht. Da hat man dann auf dem Weihnachtsmarkt, hast du dann auch so ein wohlig warmes Gefühl. Mit Schnaps geht das auch. Aber mit 14 wusste ich das noch nicht. Und es war wie so, wenn Gott so seine warme Liebe in mein Herz schüttet. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ja, und vielleicht denkst du, ja, genau, das habe ich ja gemeint. Das ist das Komische an euch Christen. Aber für mich war das einer der Beweise, dass jetzt Jesus in meinem Leben ist. bete jetzt, du kannst selbst entscheiden, ob du mitbeten willst. Vielleicht hilft es dir, die Augen zu schließen, ganz wie du willst. Jesus, ich danke dir, dass du mich gemacht hast. Ich danke dir, dass ich gewollt und geliebt bin, schon vor meiner Geburt. Jesus, vergib mir, dass ich bislang ohne dich gelebt habe, dass ich dich ignoriert habe, dass ich ein falsches Bild von dir hatte. Bitte vergib mir meine Fehler, meine Sünden, da wo ich andere verletzt habe, wo ich gestohlen habe, wo ich gelogen habe, wo ich unfair war, wo ich anderen nicht vergeben habe. Vergib mir das bitte und komm du in mein Leben ab heute rein. Ich gebe dir mein Leben, meine Lebensbereiche und ich will, dass du in jedem Lebensbereich die Nummer 1 ab heute bist. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.